Das ist nichts für schwache Nerven, der Liberalismus. Ich finde, es ist ein politischer Anspruch, mit erwachsenen Menschen auch wie Erwachsene zu sprechen, nicht von Wumms und Booster und ähnlicher Kindergartensprache.
Auf einer Skala von 0 bis 10. 10 ist topfit, 0 ist tot. Wo steht die FDP gerade?
Da würde ich sagen 2.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross Stiftung. Mein Name ist Marc-Felix Serau. Heute zu Gast Linda Teuteberg von der FDP. Wir wollen von ihr wissen, ist die Partei tot oder kann sie noch einmal ein Comeback schaffen? Und was würde es dafür brauchen? Hallo Frau Teuteberg.
Hallo, ich grüße Sie, Herr Serau.
Herzlich willkommen bei Machtspiel. Das ist unser dritter Podcast mit einem politischen Gast. Schön, dass das geklappt hat. Frau Teuteberg, Sie waren von 2017 bis jetzt 2025 Mitglied des Deutschen Bundestages mit allem, was dazugehört, einem schönen Büro, einem Fahrer, Mitarbeitern und jetzt ist alles weg. Was ist das für ein neues Lebensgefühl?
Das ist eine Zäsur auf jeden Fall. Damit kann ich auch umgehen und ich habe was Ordentliches gelernt und werde auch anders meinen Lebensunterhalt verdienen können. Aber ich will auch ganz offen sagen, das ist durchaus schmerzhaft, wenn man ein sehr politischer Mensch ist und das bin ich. Der auch glaubt, diesem Land was geben zu können und gerne an politischen Debatten teilnimmt, dann ist das natürlich auch eine schmerzhafte Zäsur, das nicht mehr mit einem öffentlichen Mandat zu können. Das ist jetzt nicht in erster Linie eine Frage nur von irgendwelchen Ausstattungsfragen, die erleichtern die Arbeit natürlich. Aber es ist auch die Frage, öffentlich gehört zu werden, wenn man was beitragen will zu den Debatten unserer Zeit. Und das ist eine Umstellung, aber es bedeutet natürlich auch an manchen Stellen mehr Freiheit persönlich. Und es ist jetzt erstmal eine Umstellung und da finde ich, ist es auch gut, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, zu überlegen, was man jetzt in Zukunft macht beruflich.
Öffentlich Gehör, können Sie sich noch was schaffen? Zum Beispiel heute bei uns im Podcast. Es ist schön, dass wir vor allem heute miteinander sprechen können, unmittelbar vorm FDP-Parteitag, der am Freitag und Samstag in Berlin stattfinden wird, weil da wird es ja um nichts weniger gehen als das Überleben der Partei. Also die FDP ist ja 2013 schon mal aus dem Bundestag rausgeflogen, damals mit einem Ergebnis von 4,8%. Und jetzt waren es 4,3, das schlechteste Ergebnis aller Zeiten. Auf einer Skala von 0 bis 10. 10 ist topfit, 0 ist tot. Wo steht die FDP gerade?
Da würde ich sagen 2. Also natürlich ist das ist eine Niederlage und eine Zäsur für die FDP. Das ist keine Kleinigkeit, aus die parlamentarische Vertretung im Bundestag zu verlieren. Und gleichzeitig ist es natürlich eine Phase der Neuorientierung, des Hinterfragens. Und ich bin überzeugt davon, dass es nicht ausreicht, da kosmetisch irgendwie ein bisschen was, ein paar Farben zu ändern oder ein paar Slogans, sondern dass man sich wirklich hinterfragen muss, was macht eigentlich aus, dass wir wieder Relevanz und Vertrauen bekommen? Was ist unsere Position in diesem Parteiensystem, in dieser Demokratie? Wofür braucht es Liberale im Deutschen Bundestag? Und das ist eine Herausforderung.
Linda Teuteberg ist 1981 in Brandenburg geboren und in der Nähe von Berlin groß geworden. Für die Schülerzeitung hat sie mal den damaligen Bundesaußenminister und Vorsitzenden der FDP, Klaus Kinkel, interviewt, hat das Parteiprogramm gelesen und ist mit 17 bei den Jungliberalen und wenig später auch bei der Partei eingetreten. Ihr politischer Weg führte sie dann zunächst als Abgeordnete in den Brandenburger Landtag, später in den Bundestag. Zwischenzeitlich war sie Generalsekretärin der Bundespartei, Vorsitzende in Brandenburg und bei der jetzt jüngsten Bundestagswahl Spitzenkandidatin der dortigen FDP. Linda Teuteberg studierte nach einem beeindruckenden 1-0-Abitur als Stipendiatin der Deutschen Studienstiftung Jura und VWL. Mit ihren Noten voll befriedigend im ersten, befriedigend im zweiten Jura-Staatsexamen stand ihr theoretisch die ganze Welt offen und sie entschied sich für die FDP. Frau Teuteberg, haben Sie in Ihrer Karriere auf das falsche Pferd gesetzt?
Nein, gerade weil ich auch die Erfahrung noch gemacht habe in den ersten Lebensjahren mit der DDR, dem real existierenden Sozialismus, weiß ich ganz gut, wie wichtig eine starke Stimme für die Freiheit ist. Ich habe mich 1998 auch übrigens wegen der Fragen der Generationengerechtigkeit, die heute wieder sehr aktuell sind, und einem grundsätzlichen Menschenbild, dass der Einzelne zu Freiheit und zu Verantwortung für sein eigenes Leben fähig ist, für die Freien Demokraten entschieden, mich da zu engagieren. Das ist nichts, womit man ein Abo hat auf ein sorgloses Leben oder eine bestimmte einfache Karriere, sondern da ist viel Idealismus nötig. Ich kenne das, ehrenamtlich Politik zu machen. Seit 1998 führe einen der größten Kreisverbände in Ostdeutschland und das messbar erfolgreich, und bin aber gewohnt, schwierige Situationen in der FDP durchzustehen. Und insofern stellt das nicht in Frage, dass der Liberalismus meine Haltung ist, aber es ist sehr herausfordernd. Und insofern hatte übrigens der Otto Graf Lambsdorff recht damit, dass es nichts für schwache Nerven, der Liberalismus.
Wie wollen Sie die FDP aus dieser Krise holen?
Indem ich jedenfalls gerne bereit bin, mit daran zu wirken, dass wir uns wirklich dieser Zäsur stellen und nochmal fragen, was erfordert Liberalismus heute. Da machen sich viele Gedanken, auch viele Kollegen. Was ich wichtig finde dabei, ist die Überschrift ganzheitlicher Liberalismus, die mir wichtig ist, die ich auch von vielen anderen lese oder höre, aber wirklich inhaltlich auszufüllen, das höre ich noch wenig, nämlich nicht als sozusagen einfach etwas, wo man sagt, ein bisschen weniger Marktwirtschaft oder weniger Ordoliberalismus, für den ich ganz klar stehe. Ich engagiere mich auch in der Ludwig-Erhard-Stiftung, sondern Liberalismus eben auch in anderen Politikfeldern, in Gesellschafts-, Sozialpolitik auch durchzudeklinieren. Aber nicht, indem man da weniger Liberalismus anwendet und das dann ganzheitlich nennt, sondern indem man auch begründet, was ist denn eine liberale Antwort auf verschiedene Streitthemen in der Innen- oder Gesellschaftspolitik auch.
In welcher Rolle wollen Sie die FDP aus der Krise mitführen?
Ich werde mich um einen Platz im Bundesvorstand erneut bewerben und ehrenamtlich Politik machen. Daneben, dass ich jetzt natürlich beruflich auch in den nächsten Jahren erstmal was anderes machen werde und auch weiter den Kreisverband Potsdam gern führen.
Dann lassen Sie uns nochmal auf einen Namen schauen, der die FDP und den deutschen Liberalismus in den vergangenen Jahren geprägt hat wie kein zweiter. Der hat sich pünktlich vor dem Parteitag jetzt erstmals wieder öffentlich zu Wort gemeldet, seit dem desaströsen Wahlergebnis. Es war länger still um ihn. Und er sagt heute, dass er seine neue Freiheit sehr zu schätzen weiß.
Ein wenig ist es wie bei Platons Höhlengleichnis. Da gibt's die Menschen in einer Höhle und die halten die Schatten an der Wand vom Feuer für die Welt. Und draußen vor der Höhle ist noch eine ganz andere Welt. Ein ganz bisschen so geht es mir mit meinem Gefühl von Freiheit jetzt.
Ja, Frau Teuteberg, sitzen Sie noch in der Höhle, die Christian Lindner bereits verlassen hat?
Nee, in der habe ich noch nie gesessen. Also mich hat man auch in den letzten Jahren in meinem Wahlkreis in der Straßenbahn antreffen können und Ähnliches. Also ich war da jetzt nicht so und widerspreche auch allen, die gern so ein Klischee pflegen. Jeder muss das für sich wissen, dass Politiker per se abgehoben oder abgeschottet seien. Ich habe auch viele, viele normale und spontane Alltagsbegegnungen und habe jetzt nicht so abgeschottet gelebt, dass ich mich von einem Höhlengleichnis angesprochen fühlen würde.
Ah. Herr Lindner hat ja angekündigt, dass man jetzt wieder von ihm hören werde, wenn auch in einer, ich zitiere, neuen Rolle. Was meint er denn damit? Was glauben Sie?
Das müssen Sie ihn selbst fragen. Ich stehe ihm nicht so nahe, dass ich das jetzt wüsste. Ich kenne auch nur das Video und wünsche ihm da alles Gute für seine Pläne.
Sie stehen ihm nicht mehr nahe. Sie standen ihm mal deutlich näher. Er hat Sie ja 2019 als Generalsekretärin der Partei vorgeschlagen. Das wurden Sie dann auch. Und dann wurden Sie aber relativ schnell wieder abgesägt von ihm. Und in Erinnerung geblieben ist uns allen vor allem eine Szene.
Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt.
Man hat ihn damals auf dem Parteitag im Herbst 2020 angesehen, wie unangenehm Ihnen diese Szene war. Christian Lindner hat sich später um Entschuldigung gebeten. Sie haben, soweit ich informiert bin, auch angenommen. Wenn Sie das heute nochmal hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ach, ich bin als Politikerin und als Frau in jeder Hinsicht mehr als dieser kurze Moment. Und ich glaube, es ist angemessener, den Urheber des O-Tons danach zu fragen. Ich werde deutlich öfter danach gefragt.
Könnte sowas denn heute immer noch passieren? Ist die FDP noch die, Zitat, Männerpartei, die sie sehr lange war?
Also die ganze Politik und auch die FDP ist durchaus in mancher Hinsicht männlich dominiert, auch nicht, auch manchmal unbewusst. Ich glaube, oft in den Erwartungen an Politikerinnen werden oft auch männliche Rollenbilder fortgeschrieben. Andererseits glaube ich, dass sich auch viel tut. Und insofern, ich wünsche das keinem, das zu erleben. Glaube auch, dass sich viel tut. Aber es ist jeder gefragt, sich zu hinterfragen. Und was mir bei solchen Dingen auffällt, ist, so etwas nicht auch nicht nur dann kritisch zu bewerten, wenn es sozusagen bei anderen passiert, in einer anderen Partei, in einem anderen Unternehmen. Den eigentlichen Mut bedeutet es, solidarisch mit denjenigen zu sein, die sowas erleben, wenn es den eigenen Laden betrifft. Und wenn es auch bedeutet, dadurch sozusagen Position zu beziehen gegenüber Menschen, die noch Einfluss haben darüber, wer welche Karriere macht. Das ist der eigentliche Mut. Es wird gerne viel öffentlich diskutiert, auch von anderen Frauen, dann, wenn es andere Parteien, Vereine, Unternehmen betrifft, sich darüber zu äußern. Es ist schwieriger, die Solidarität zu bekommen, wenn es wirklich die eigene Organisation ist. Aber ich bin jedenfalls ein politischer Mensch, völlig unabhängig davon, dass ich auch eine Frau bin. Und ich glaube, wir sollten alle daran arbeiten, dass wir Stereotype überwinden und Menschen nach ihrem Verhalten, ihren Leistungen, ihren Potenzialen bewerten und nicht nach ihrem Geschlecht.
Dann lassen Sie uns, Frau Teuteberg, doch mal ein paar Menschen nach ihren Leistungen bewerten. Es gibt eine neue Regierung im Land, die ist schwarz-rot. Wie schauen Sie denn auf Friedrich Merz und sein Kabinett, jetzt nach den ersten Tagen im Amt?
Also ich finde, um jetzt wirklich Leistungen zu bewerten, ist es zu früh. Aber ich möchte auch ganz klar sagen, ich wünsche der neuen Bundesregierung aus vollem Herzen Geschick, Kraft und Erfolg für unser Land und finde es auch erstmal positiv, dass Bundeskanzler Merz den Aufschlag gemacht hat, nach Frankreich und nach Polen zu reisen. Beides finde ich wichtig und Polen sogar in einer ganz besonderen Weise. Ich komme aus Brandenburg. Ich schätze Polen übrigens auch als ein Land, was uns ein Beispiel an Mut und Freiheitssinn gegeben hat. In der Zeit, in der ich geboren wurde, mit der Solidarność-Gründung, mit mutigen Menschen, die unter hohem Risiko erst ermöglicht haben, was wir 89 geschafft haben, dann auch den Mauerfall friedlich zu bewirken. Polen ist ein ganz wichtiger Partner und ich schätze auch sehr, in der Migration auch deutlich voranzugehen, auch dann, wenn es Kritik im eigenen Land gibt. Wir haben mit Polen da sehr viel mehr gemeinsam in der Absicht, auch Migration rechtsstaatlich zu steuern und zu begrenzen, die Außengrenzen Europas zu schützen, sodass manche Debatte in Deutschland, finde ich, da sehr deutschlandzentriert, sehr egozentrisch ist hier in der Hauptstadt und es eigentlich viel mehr gemeinsame Interessen und Harmonie gibt bei dem Thema.
Das stimmt, wobei natürlich Donald Tusk, der polnische Regierungschef, über die Pläne des deutschen Innenministers Alexander Dobrindt, jetzt an der deutsch-polnischen Grenze auch Migranten, Asylmigranten zurückzuweisen, gar nicht amüsiert war. Also bei allen.
Das stimmt, aber diejenigen, die in Deutschland das jetzt besonders betonen, die sind doch in Wahrheit auch nicht für einen robusten Schutz der Außengrenze, wenn wir eine ehrliche politische Debatte führen. Und insofern ist auch völlig verständlich, auch Donald Tusk ist in einem Land mit Wahlkampf und muss auch das thematisieren. Wie gesagt, ich komme aus dem Grenzland Brandenburg. Mir liegt auch daran, dass die Freizügigkeit natürlich für die europäischen Bürger als Studenten, als Unternehmer, als Arbeitnehmer gewahrt bleibt. Aber wir müssen da eine Abwägung treffen und ich bin überzeugt davon, dass das Thema Migration, das auch rechtsstaatlich geregelt zu bekommen, eine Schicksalsfrage ist für die Selbstbehauptung westlicher Demokratien und damit auch Europas.
Aber was macht denn die FDP, wenn die das in den nächsten Jahren hinkriegen? Wenn es also wirklich Wirtschaftsreformen, Standortreformen gibt, die diesen Namen verdienen? Und Sie haben schon erwähnt, wenn der neue Innenminister Alexander Dobrindt wirklich eine robustere Migrationspolitik durchsetzen kann. Dann haben wir die beiden Großthemen, die Friedrich Merz im Wahlkampf und auch nach der Wahl benannt hat, nämlich wirtschaftliche Stärkung des Standorts und Kontrolle der Migrationskrise. Wozu bräuchte es dann denn noch die FDP, wenn die das jetzt hinbekommen in den nächsten Jahren?
Also auch wenn ich Ihnen wirklich alles Gute wünsche, ohne jeden Vorbehalt, glaube ich nicht, dass Sie das so hinkriegen, dass man deshalb nicht eine marktwirtschaftliche und rechtsstaatliche Kraft weiter bräuchte. Denn allein wer sich das Sondierungspapier und den Koalitionsvertrag ansieht, findet darin ja zum Beispiel nicht so viel wirtschaftliche Freiheit, dass das jetzt schon die Wirtschaft motivieren würde. Also ich mal ein Beispiel sage, der sogenannte Booster und auch die Sprache finde ich übrigens schon schwierig. Ich finde, es ist ein politischer Anspruch mit erwachsenen Menschen, Menschen auch wie Erwachsene zu sprechen, nicht von Wumms und Booster und ähnlicher Kindergartensprache, sondern in sachlichen Wörtern zu sprechen. Die deutsche Wirtschaft, die braucht nicht einzelne Leckerlis, die hingeworfen werden, dass man mal kurzzeitig ein bisschen schnellere Abschreibungen kriegt, aber die Gesamtsteuerbelastung bleibt. Die Frage ist, lohnt es sich hier zu wirtschaften? Sind die Arbeitskosten, die Energiekosten so, dass man damit noch lohnend Geschäftsmodelle, Produkte, industrielle Wertschöpfung hier betreiben kann? Und diese Frage ist in keiner Weise beantwortet bisher. Also es braucht eine Partei, die auch klar macht, es geht darum, Wettbewerb zu gestalten und nicht Mangel zu verwalten. Genauso halte ich eben, ich habe es bewusst gesagt, dass es darum geht, auch nochmal sich selbst zu hinterfragen und übrigens, ich würde sagen, ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen und manche Reflexe auch zu überwinden. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Migration zum Beispiel tatsächlich auch begrenzen zu wollen, wird oft in der öffentlichen Debatte, manchmal auch in der innerparteilichen, als eine Art Abstrich von Liberalismus dargestellt. Als etwas, was man nur tut, weil man es muss und was aber irgendwie im Widerspruch stünde oder ein Anbieter an andere sei. Ich sehe es ganz anders. Ich halte es für aus liberalen Gedanken gut geboten, aus verschiedensten Gründen. Also wer zum Beispiel im besten Sinne sozialliberal ist, nicht als Chiffre für weniger Marktwirtschaft, sondern als soziale Verantwortung aus liberaler Haltung, der muss doch zum Beispiel erkennen, dass der Verlust öffentlicher Sicherheit die Ärmeren mehr trifft als die Wohlhabenden und Freiheit kostet. Und deshalb zum Beispiel ja auch Migrationsherausforderungen bei der inneren Sicherheit, Schwierigkeiten und auch Fehlschläge bei der Integration auch ein liberales Thema sind und wir deshalb gerade die Akzeptanz für gewollte legale Migration erhöhen, wenn wir die Probleme nicht verschweigen, sondern auch ihnen begegnen politisch und auch nicht so tun, als sei integrationsfähig unbegrenzt, sondern wirklich hier verantwortungsethisch auch sagen, die Möglichkeiten des Landes sind auch begrenzt und wir müssen da auch einen Anspruch haben, rechtsstaatlich selbst drüber zu entscheiden. Das ist für uns wichtig, das ist für Europa wichtig und das ist ein liberales Anliegen.
Verantwortungsethik ist ein gutes Stichwort. Also das, was Sie gerade an Migrationspolitik skizziert haben, ist ja auch in Ihrer eigenen Partei nicht unumstritten. Bevor wir jetzt auf das Elend der Ampel und auf die ungewisse Zukunft der FDP nochmal zu sprechen kommen, möchte ich einmal kurz die Stimmung aufhellen, Frau Teuteberg, und Sie ein bisschen besser kennenlernen. Hier kommen ein paar ganz kurze, knackige Fragen. Dass ich die ersten 8 Jahre meines Lebens in der DDR gelebt habe, bedeutet für mich,
dass ich mit eigenen Augen erleben konnte, dass das Planwirtschaft Problem und nicht Lösung ist und dass Freiheit sehr, sehr wertvoll ist. Kein Lifestyle-Accessoire, was man nur bei Bedarf aus dem Schrank nimmt, sondern was hart erkämpft ist.
Folgende politische Floskel kann ich gar nicht mehr hören.
Oh, davon gibt es so viele, dass das echt
suchen Sie sich
gar
eine
nicht
aus.
So leicht ist.
Ich finde ja ganz schlimm die Formulierung, wir müssen uns ehrlich machen.
Ja, zum Beispiel.
Dann haben wir gemeinsam eine Antwort
gefunden. Genau, ich finde, das sollte immer der Anspruch sein.
Schauen Sie lieber Hollywood- oder DEFA-Filme? DEFA, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen, ist die Deutsche Filmaktiengesellschaft aus der DDR.
Tatsächlich DEFA-Filme, denn da sind trotz und nicht wegen des Regimes sehr gute Kulturleistungen entstanden und sowohl die Filme, die gezeigt wurden und erst recht natürlich manche der verbotenen, sind wirklich sehr interessant.
Kännchen Kaffee oder Pumpkin Spiced Latte?
Kännchen Kaffee, eher Kaffeecreme, aber...
Ihre Mutter war Lehrerin, Ihr Vater Ingenieur. Wenn Sie sich für einen dieser beiden Berufe hätten entscheiden müssen, für welchen und warum?
Dann wäre es, glaube ich, wirklich Lehrerin. Weil junge Menschen zu prägen, am besten tatsächlich zu einem selbstständigen Denken und Geschichte und Literatur wären so Sachen, die mir dann da gelegen hätten. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, eine, die oft unterschätzt wird.
Vielen Dank. Jetzt wird's wieder ernst. Frau Teuteberg, schauen wir nochmal kurz zusammen auf diese 3,5 Ampeljahre, wo am Ende alle, auch die Beteiligten, froh waren, dass sie rum waren. Die FDP war mittendrin im Geschehen. Am Ende wurden alle bei der Wahl abgestraft, die SPD, die Grünen und die FDP, aber die FDP am stärksten. Warum?
Also sicherlich, weil es zum einen eine besonders schwierige Konstellation für die FDP war, da sich die anderen beiden Koalitionspartner ja in vielen politischen Inhalten einfach näher stehen. stärker auf den Staat setzen, auch auf sozusagen kleinteilige Regelungen, auch darauf, dass der Staat auch mehr bestimmen soll in der Wirtschaft und auch sonst in der Lebensführung. Und wenn Sie an die Frage, mit welchen Energieträgern, welchen Antrieben darf man sein Auto betreiben, anderes, da viel stärker eingreift. Da war schon mal eine gewisse Alleinstellung bei der FDP, da einen grundsätzlich anderen Ansatz zu haben. Und sicherlich ist ein Teil des Problems, und ich glaube, da tut jetzt Friedrich Merz gut dran, mal zu sagen, es ist keine Euphorie, es ist eine Arbeitskoalition, das dann nicht so aufzuladen wie mit dem Begriff Fortschrittskoalition.
So hat sich die Ampel am Anfang
als gäbe es gar keine Gegensätze. Weil gleichzeitig ist ja wichtig, auch Bürgern zu kommunizieren, dass die Lage oft kompliziert ist, und wie man Mehrheiten bildet, politisch zu Lösungen kommt, ist ja auch Ergebnis der Wahlentscheidung der Bürger. Also es ist ja nicht so, dass die Politiker allein sich die Zusammensetzung des Parlaments selbst nur gewählt haben. Und da ist es auch gut, offen drüber zu sprechen, wo muss man Kompromisse machen, weil die Mehrheitsverhältnisse, die Bürger auch so gewählt haben, so sind, und gleichzeitig nach Kompromissen suchen. Ich glaube, was wichtig ist, und deshalb ist auch dieser Selbstvergewisserungsprozess wichtig für die FDP, und ein neues Grundsatzprogramm ist eigentlich sowieso zeitlich schon überfällig, wenn man sieht, die Karlsruher Freiheitsthesen sind von 2012 und dann noch mit den Änderungen in der Weltlage und auch in der deutschen Politik, dass wir da auch nochmal schauen, was ist unsere Position. Wenn man sich seiner Position klar ist, nicht irgendein Framing verbreitet, sondern weiß, was ist unsere liberale Position, dann kann man von da auch gut sagen, und den Gründen machen wir da und da Kompromisse, weil die Mehrheitsverhältnisse es erfordern, um Deutschland stabil zu regieren. Aber es gab auch oft die Versuchung, für fortschrittlich zu erklären, was Liberale gar nicht unbedingt unstrittig als fortschrittlich sehen.
Aha, haben Sie ein Beispiel? Also die FDP ist ja nach Ansicht einiger Wähler in der Ampel deutlich zu weit nach links gerückt, also pro Kiffen, pro Selbstbestimmungsgesetz. Würden Sie auch sagen, das hätten wir nicht mitmachen müssen?
Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, da differenzierter ranzugehen. Und ich sage mal, eine liberale Tugend ist eigentlich auch Skepsis, eine gewisse gesunde Skepsis. Und Skepsis lässt einen ja Dogmen hinterfragen. Und die Neuen nicht weniger als die Alten. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, das Selbstbestimmungsgesetz. Ich halte sehr viel davon, dass man, und das ist liberal, die Lebensführung anderer Menschen respektiert, deren Privatleben, ihre sexuellen Neigungen, das ist ihre Sache, solange sie andere in ihren Rechten nicht verletzen. Und natürlich ist es richtig, ein Gesetz, das schon ein paar Jahrzehnte alt ist, auch nochmal weiterzuentwickeln. Das ist die eine Seite. Die Frage ist aber, ist es fortschrittlich? Und ich beantworte das mit Nein. Dabei die Denkweise und Sprache einer aktivistischen Szene zu übernehmen, die sogar dazu führt, eigentlich sexistische Stereotype zu verstärken statt zu überwinden, weil man eigentlich sagt, da wird logisch vorausgesetzt, dass es eine Idealvorstellung gibt, wie ein Mann und wie eine Frau zu sein hat. Und Frauenschutzräume werden in Frage gestellt im Zuge dessen, was da beschlossen wurde, dass man das voneinander differenziert, dass man sagt, ja, wir wollen was modernisieren, und das ist richtig für die kleine Gruppe von Menschen, die da hadert und für die das ein wichtiges Frage ihrer Identität ist. Aber deshalb ist doch Sexualität nicht generell für jeden Menschen das bestimmende, dominante Thema seiner Identität. Und vor allem müssen wir doch differenzieren, wenn Frauen zum Beispiel ihre Schutzräume bewahren wollen oder selber noch entscheiden wollen, was macht sie als Frau aus und biologisches Geschlecht eine Relevanz hat, auch wenn man seine Mitmenschen respektiert in ihrer Lebensführung, dass man deshalb nicht als transphob diffamiert wird und das am besten noch mit von NGOs staatlich finanziert, man da stigmatisiert wird. Also das, finde ich, kann man doch sachlich unterscheiden. Dieses liberale Anliegen, Privatleben, sexuelle Identität respektieren und schützen, aber nicht Ansprüche gegen andere in der Gesellschaft daraus ableiten oder Schwierigkeiten, gerade im Zusammenhang mit dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz, dann lauter Streitigkeiten über Hausrecht in Frauenfitnessstudios und anderem. Das schafft mehr Unfrieden in der Gesellschaft. Und ich glaube, den Menschen, die wirklich hadern und die es schwer haben mit ihrer Identität, hilft das nicht.
Für alle, die jetzt vielleicht nicht komplett im Bilde sind, worüber wir gerade geredet haben, das Selbstbestimmungsgesetz erlaubt es Deutschen, auch schon minderjährigen Deutschen unter bestimmten Voraussetzungen, einmal im Jahr auf dem Amt ihren Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Es ist vor allem eines der Themen, das ein politischer Wettbewerber der FDP immer wieder reingerieben hat, als angeblicher Beleg dafür, dass die Liberalen zu weit nach links gerückt seien, nämlich die AfD. Und wenn man mal guckt, wie die sich entwickelt hat im Zeitverlauf, 2021, als die FDP mit 11,4% in den Bundestag gekommen ist, für die Liberalen in Deutschland ein sehr starkes Ergebnis, war sie sogar noch etwas stärker als die AfD. 2025, als sie jetzt rausgeflogen ist, war die AfD die zweitstärkste Partei im politischen System. Und mittlerweile, wenn man auf die Umfragen schaut, ist die AfD 7-mal so stark wie die FDP. Liegt aktuell so bei 24,5%, 25%. Die FDP ist abgerauscht auf 3,5.
Also das ist zum einen bitter. Und ich glaube, alle drei Parteien, die da auch in der Regierung waren, müssen sich fragen, was haben wir dazu beigetragen? Das ist keine gute Bilanz. Und ich finde, man muss bei der AfD deutlich differenzieren, dass es einen größtmöglichen Abstand von Liberalen gibt zu denjenigen, die unsere Institutionen verächtlich machen oder die Putin verherrlichen und autoritäres System wollen. Und gleichzeitig müssen wir auch aufpassen, dass wir aber nicht diejenigen ihrer potenziellen Wähler, wo ich finde, wo es unsere verdammte Verantwortung ist, sie zurückgewinnen zu wollen, das ist demokratische Verantwortung, dass Parteien, die früher von denjenigen gewählt wurden, die heute diese selbsternannte Alternative wählen, diejenigen, die kein irgendwie rassistisches, fremdenfeindliches Weltbild haben, sondern wegen anderer Themen und Anliegen, sie wählen, auch wenn das nicht damit zu rechtfertigen ist, dass man die versucht zurückzugewinnen. Und da muss man, glaube ich, versuchen, sich unabhängig zu machen im Denkraum und im Debattenraum davon, wirklich, dass von links auch versucht wird, sozusagen in einer Art Krisengewinnlertum auch die inhaltlichen Raum zu beschränken, auch für legitime Inhalte und Anliegen. Also sprich, bei der Migrationspolitik auf rechtsstaatliche Art und Weise entscheiden zu wollen, wer bekommt hier Einreise und Aufenthalt, was sind die richtigen Kriterien für den Erwerb einer Staatsangehörigkeit, all solche Dinge, das sind legitime Fragen, die werden nicht dadurch illegitim, dass sie von einer Partei, mit der man nichts zu tun haben will, auch angesprochen werden. Da muss man selbstbewusst, finde ich, mit eigenen Lösungen und eigenem Ton diese Dinge ansprechen. Ich habe durchaus erlebt, oft im Bundestag, und das haben wir ja heute noch in Debatten, dass allein das Thematisieren einer Frage irgendwie schon als anrüchig gesehen wird und gesagt wird, weil es sei ein AfD-Thema. Ich will dieser selbsternannten Alternative niemals diese Deutungshoheit und diese Macht überlassen, dass sie definiert, was andere, und das betrifft natürlich bürgerliche Parteien dann besonders, noch thematisieren dürfen. Und ich finde, da haben diejenigen, die sich auf der linken Seite selber für progressiv halten, selbst auch eine Verantwortung, dass sie diesen Schutz unseres Systems, freiheitliche demokratische Grundordnung, nicht für ihren tagespolitischen Vorteil ihrer linken Agenda nutzen.
Die AfD ist gerade vor allem im Gespräch, weil ja der Verfassungsschutz, der Deutsche Inlandsgeheimdienst, ein Gutachten vorgelegt hat, das zu dem Schluss kommt, die Partei ist jetzt nicht mehr nur ein extremistischer Verdachtsfall oder ein Prüffall, sondern sie ist als Gesamtpartei gesichert rechtsextremistisch. Dieses Gutachten, das hat Nancy Faeser, die frühere Innenminister, sozusagen als letzte Amtshandlung nochmal verkündet, aber es war unter Verschluss. Mittlerweile kann man es an verschiedenen Stellen im Netz komplett sich anschauen. Haben Sie schon mal reinschauen können?
Leider noch nicht, weil das ist ja erst so nach und nach offenbar. Ich finde es auch bemerkenswert, dass es erst heißt, es gibt Gründe, das unter Verschluss zu halten, und dann taucht es doch über verschiedene Medien auf. Ich werde es mir demnächst mal in Ruhe ansehen. Bisher scheint es ja eher öffentlich bekannte Äußerungen zu sein, um die es da geht, die zusammengestellt sind. Und insofern werde ich mir das mal in Ruhe demnächst ansehen.
Und so die Äußerungen, die jetzt schon bei Ihnen aufgeploppt sind, würden Sie sagen, da ist das Etikett gerechtfertigt, das ist gesichert rechtsextremistisch?
Das ist unterschiedlich bei verschiedenen Äußerungen. Und ich werde den Text nicht bewerten, bevor ich ihn nicht tatsächlich mir mal ansehen konnte. Aber ich sehe tatsächlich die Gefahr, dass es sich einige, das meinte ich auch mit dieser Frage, die Systemfrage, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen, mit der eigenen politischen Agenda zu vermischen oder als Vorwand dafür zu nehmen. Ich sehe schon die Gefahr, dass einige, die legitimerweise zum Beispiel eher eine Beliebigkeit wollen in der Migrationspolitik und da gar nichts groß begrenzen oder rechtsstaatlich durchsetzen wollen, auch legitime Meinungen, die nicht ihre sind, gerne mit in einen Topf werfen. Und ich finde, damit hilft man der AfD, weil man sie nämlich verharmlost, wenn man sie sozusagen zum alleinigen Sachwalter macht, damit unverdientermaßen. Und das will ich als Demokratin auf keinen Fall einer realistischen Migrationspolitik. Da ist so viel Unappetitliches und Fragwürdiges, wahrscheinlich auch bei einigen Extremistisches, dass das für unsere Demokratie fatal ist, denen wichtige Themen zu überlassen. Gerade deshalb will ich das nicht tun.
Lassen Sie uns einmal ganz kurz ans andere Ende des politischen Spektrums schauen. Da steht die Linkspartei. Die hat ja dann doch erstaunlich gut abgeschnitten bei der Wahl, hat jetzt auch starke Umfragewerte, ist im Gespräch aktuell, weil sie eine nicht ganz unumstrittene Definition von Antisemitismus sich neu zu eigen gemacht hat. Dafür gab es harsche Kritik, unter anderem vom Zentralrat der Juden in Deutschland. In der Union, also in der CDU, denken immer mehr führende Köpfe über eine Normalisierung des Verhältnisses zur Linkspartei nach. Wie bewerten Sie das?
Also die Linkspartei, die wird leider verharmlost zunehmend. Es ist so, die SED-Diktatur, die war eine Diktatur und zwar nicht nur, weil da Einzelne sich bereichert haben oder irgendeine Fehlentwicklung da war, wie es auch die Linkspartei heute noch gerne darstellt, sondern von ihrem eigenen Anspruch, von ihren historischen, ideologischen Grundlagen her. Das war übrigens 1994 noch Konsens im Bundestag, als man sich auseinandergesetzt hatte, gerade frisch mit den Hinterlassenschaften dieser Diktatur. Ich war in Brandenburg im Landtag in so einer Enquete-Kommission, auch die sich damit auseinandergesetzt hat. Und es ist gefährlich. Es gibt übrigens kein Recht auf Unwissenheit und Geschichtsvergessenheit, auch nicht in jugendlicher TikTok-Verpackung, zu wissen, was der Sozialismus, was die SED-Diktatur angerichtet hat, was sie Menschen angetan hat, was sie übrigens wirtschaftlich, ökologisch für ein Desaster hinterlassen hat, auch im östlichen Teil unseres Landes. Und insofern sehe ich keinen Grund, und sie radikalisiert sich ja eher noch. Zum einen ganz klar, unser Grundgesetz ist auch wirtschaftspolitisch durchaus offen, aber nicht neutral. Die Eigentumsfreiheit, die Berufsfreiheit, die können nur in einem grundsätzlich offenen marktwirtschaftlichen System gewährleistet werden, nicht in einer Plan- und Staatswirtschaft. Das ist das eine. Und mit dem Antisemitismus hat die Linke gerade noch mal leider gezeigt, wie sehr sie da ein Problem hat. Und wer nie wieder betont in Sonntagsreden, was leider sowieso schon immer wieder Lügen gestraft wird, wenn wir die Zustände auf Universitäten und Straßen sehen, wie sehr Antisemitismus sich öffentlichen Raum nimmt in unserem Land. Wer das ernst nimmt, der kann doch nicht die Linkspartei verharmlosen. Insofern rate ich da wirklich, sich nicht vereinnahmen zu lassen. Das ist auch eine Folge, genau. Der berechtigte Kampf gegen Rechtsextremisten darf nicht dazu führen, dass wir gesichert Linksextreme verharmlosen, sondern wir brauchen da den 360-Grad-Blick des Rechtsstaates.
Wir haben über die Ränder geredet, über die AfD, über die Linkspartei, und die spannende Frage ist, wie jetzt bei den erstarkenden Rändern auf der einen Seite und der schwarz-roten Koalition auf der anderen Seite jetzt die FDP da irgendwie möglicherweise wieder ihre Lücke im politischen System finden wird. Eine Person, die bei der möglichen Neuausrichtung ihrer Partei eine zentrale Rolle spielen möchte, ist die hier.
Willkommen im Bundestag, wo der Real Tea stattfindet. Hier machen wir die Politik und das nicht auf Low-Key, sondern Full Power. Hier wird delivered.
Ich habe kein Wort verstanden, Sie?
Doch, verstanden habe ich schon. Nicht jedes Wort übrigens, aber ja.
Wollen Sie uns den einmal ganz kurz vorstellen? Was ist das für ein Mensch?
Auch Christian Dürr kommt aus Niedersachsen, war da auch lange in der Landespolitik tätig, ist, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich, Betriebswirt von der Ausbildung, war jetzt Fraktionsvorsitzender in der letzten Legislaturperiode, davor stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Haushaltsfinanzpolitik. Und hat gesagt, dass er jetzt den Vorsitz übernehmen will, der jetzt der FDP in der APO in dieser Zeit.
Das, Frau Teuteberg, war jetzt eine Art Kurzfassung des Wikipedia-Eintrags. Was ist er denn für ein Typ? Was kann er denn? Was würden Sie sagen, sind seine Stärken und Schwächen?
Also er ist sicherlich ein sehr freundlicher, auch integrierender, moderierender Politiker. Gleichzeitig klar, wirtschaftspolitisch, wie ich auch, marktwirtschaftlich verortet für Ordnungspolitik, für eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsfinanz-, Haushaltspolitik. Die Schuldenbremse nicht als Fetisch, sondern als ein sehr gut begründetes Instrument aus historischer Erfahrung für die Generationengerechtigkeit, für die Tragfähigkeit auch öffentlicher Haushalte sehend. Und was, glaube ich, allerdings wichtig ist und weshalb ich auch denke, was beitragen zu können in dem nächsten Bundesvorstand, den wir jetzt wählen am Wochenende, ist, dass wir den Anspruch ganzheitlicher Liberalismus tatsächlich auch auf vielen anderen Themen weitertragen und übrigens erkennen, nicht nur, wie er kürzlich richtig gesagt hat, dass man mit einer linken Fiskalpolitik, auf der keine bürgerliche Wirtschaftspolitik aufbauen kann. Ich gehe weiter und sage, dass man auch auf einer linken Gesellschaftspolitik keine bürgerliche Wirtschaftspolitik aufbauen kann, dass nämlich eine freiheitliche, marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung auch auf einem freiheitlichen Menschen- und Gesellschaftsbild beruht. Und dass wir gut daran tun, da jetzt nochmal genauer hinzuschauen, zu hinterfragen, was bedeutet das in heutiger Zeit? Wo müssen wir darauf achten, dass nicht die Grundlagen oft auch unbemerkt sozusagen dieser Wirtschaftsgesellschaftsordnung untergraben werden? Sie haben kürzlich einen Text gehabt von Ihrem Kollegen Morten Freidel, dass der Sozialismus schleichend zurückkehrt. Das ist was ich auch beobachte.
Den Text werden wir natürlich in den Shownotes verlinken.
Ja, und auch schon übrigens vor Jahren im Bundestag deutlich angesprochen habe, in Aktuellen Stunden thematisiert habe. Da haben viele noch mit den Augen gerollt, als sie so Äußerungen von Kollegen, die Enteignungen fordern, noch für lustige Folklore gehalten haben. Ich habe das schon heraufziehen sehen, dass da eine große Kampfansage an unsere soziale Marktwirtschaft stattfindet. Und die ist ja jetzt noch verstärkt da. Aber sozusagen die Vorstellung, dass Menschen, dass es zum Beispiel darum geht, Menschen Chancen zu bieten, die bedeutet für mich zum Beispiel auch, dass wir die Vertragsfreiheit auch in den Debatten über Antidiskriminierung wieder stärker machen müssen und mal sagen, zu diesem Grundgesetz, zu dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehört auch die Vertragsfreiheit. Und wenn ich will, dass Menschen noch motiviert sind, anderen Menschen Chancen zu geben, sei es, indem sie ihm Wohnraum vermieten, den sie aus ihrem hart erarbeiteten Netto erstellt haben, sei es, dass sie anderen Menschen Arbeitsplätze geben und damit Chancen, dann müssen wir zum Beispiel dieses Thema allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Antidiskriminierung auch restriktiv auslegen und auf seinen Kern zurückführen und nicht zu so einem Grundprinzip zu machen, dass jeder, der was anzubieten hat, der Verantwortung übernimmt, der investiert, unter Pauschalverdacht steht beispielsweise, ja, und nachweisen muss, andere nicht zu diskriminieren. Und das kann man aber über ganz viele Themen durchdeklinieren, sich genauer zu fragen, was ist wirklich fortschrittlich? Was schafft mehr Chancen für mehr Menschen? Und ich finde, da sollten wir nicht sozusagen so eine Wieselwort progressiv von Linken übernehmen, sondern in der Sache argumentieren, was schafft mehr Chancen für mehr Menschen?
Keine linken Wieselworte übernehmen. Das ist das Stichwort. Frau Teuteberg, wenn man sich die FDP in den letzten Jahren angeschaut hat, hatte man oft den Eindruck, das ist nicht eine Partei, das sind zwei Parteien. Das ist einmal eine sozialliberal-progressive FDP, die mitunter kein Problem hat mit linken Wieselworten, aber großem Bammel als rechts zu gelten. Und das war auf der anderen Seite ein Flügel, dem ich Sie jetzt mal zurechnen würde, den die einen wirtschaftsliberal, die anderen bürgerlich nennen. Laut Kritikern erinnert dieser Flügel mitunter an eine AfD-Light. Frage, die ich mir stelle: Kann das eigentlich nochmal irgendwie harmonisch ein Ganzes werden? Oder wäre es nicht konsequent zu sagen, wir gehen auch angesichts dieses desaströsen Wahlergebnisses getrennte Wege? In der Schweiz gibt es das. Da gibt es eine grün-liberale Partei, die hat sich irgendwann von den Grünen abgespaltet. Und es gibt die klassische FDP.
Also wichtig ist, die FDP muss zunächst die geistige Heimat sein der freiheitsliebenden und zur Verantwortung bereiten Menschen in Deutschland. Dann ist auch die Folge, dass sie wieder parlamentarische Vertretung wird. Und wichtig dafür ist, finde ich, tatsächlich nochmal ein klares Profil und wirklich sich zu hinterfragen. Und deshalb habe ich ein paar dieser Beispiele angesprochen, wo manchmal als liberal vorschnell gesehen wird etwas, was man auch ganz anders sehen kann und manche vielleicht dann als konservativ betiteln würden. Aber ich finde, wirkliche Unabhängigkeit ist, erstmal unvoreingenommen zu definieren, was ist meine liberale Antwort auf diese Herausforderung, auf dieses gesellschaftliche Problem. Und wo andere das dann verorten, ist sekundär. Das ist die eigentliche Unabhängigkeit. Und nicht zu sagen, ich reihe hier mal ein paar Forderungen aneinander und die wirtschaftlichen gelten jetzt eher im Spektrum der üblichen Diagramme als rechts. Und dann muss ich deshalb jetzt ein paar eher linke gesellschaftspolitische Forderungen, sondern unvoreingenommen zu debattieren. Und oft wird ja die Frage, ob ich ein Thema überhaupt anspreche, also zum Beispiel sexuelle Selbstbestimmung oder Klimaschutz oder anderes, gleichgesetzt damit immer schon die Position derer, die da zum Beispiel aktivistisch unterwegs sind, zu übernehmen. Und davon müssen wir uns lösen, selbst auch manchmal, und wirklich sagen, was ist denn die liberale Antwort auf dieses Thema? Und da finde ich zum Beispiel wichtig, auch mal ganz klar zu sagen, bei den Kernaufgaben muss der Staat wieder deutlich mehr Gestaltungsanspruch zeigen. Ja, wir wollen nicht einen Nachtwächterstaat, wir wollen schon einen Rechtsstaat, der berechenbar und wirksam ist. Deshalb auch zum Beispiel die Bemerkung zur Migrationspolitik, zur inneren Sicherheit. Das ist gerade für die Schwächeren in der Gesellschaft wichtig. Die leiden unter gescheiterter Integration und Kriminalitätsbelastung. Und auch aber zu sagen, zum Beispiel in Wirtschafts-Klimaschutzfragen, wir stellen uns sozialen Fragen, wir stellen uns Klimaschutz, aber wir machen nicht diesen, sage ich mal, Transformationsfetisch, Machbarkeitswahn mit, sondern wissen, was kann der Staat gut und was sollte er besser Privaten und Wissenschaftlern und anderen überlassen zu entscheiden. Wenn wir das selbstbewusst tun, dann kann auch das bedeuten, dass das nicht jedem gefällt. Aber ich finde, eine Spaltung ist nicht die eigentliche Antwort. Aber ich sage ganz klar, ich bin für so ein klares Profil aus so einer wirklichen liberalen Selbstvergewisserung. Die kann dazu führen, dass sich eine Partei auch verändert. Aber ich will diese Debatte an der Sache führen und wir brauchen dafür ein neues Grundsatzprogramm.
Das war eine lange diplomatische Antwort auf eine nicht ganz einfache Frage. Aber ich nehme mit, eine Spaltung ist eigentlich nicht die Lösung. Vielleicht aber zwangsläufig dann doch. Kurze Antwort bitte.
Ja, das inhaltliche Profil ist das Entscheidende und alles andere ergibt sich daraus.
Das sagt Linda Teuteberg. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio.
Sehr gern.
Das war Machtspiel. Ich bin Marc-Felix Serau. Anregungen, Kommentare und natürlich Beiträge zu unserer heutigen Diskussion gerne per E-Mail an machtspiel@nzz.de. Noch mehr Links zum Thema wie immer in den Shownotes und nächste Woche sind hier wieder Sven Preger und Benedikt Neff im Gespräch. Vielen Dank. Tschüss.